die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bevor ich den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtabschnitt lese, will ich doch noch mal gerade zurückgehen zu dieser Lesung aus dem Propheten Jeremia. Was hat der für einen Ruf bekommen? Beauftragung. Du wirst niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Immer wenn ich diesen Abschnitt lese, dann erfasst mich schon irgendwo ein Schreck. Was soll der Jeremia tun? Und mir ist klar, dass der am Anfang gleich gesagt hat, nein. Oh Gott, was kommt jetzt? Du beauftragst. Und ich habe bei diesem Thema ein Ausrufezeichen gesetzt und ein Fragezeichen. Wenn Gott beauftragt, Ausrufezeichen, nein, auch Fragezeichen. Für den Jeremia war das wirklich ein Fragezeichen. Oh Gott, wozu werde ich jetzt gesandt? Du liebe Zeit, sage ich schon mal nein. Gleich am Anfang, nein. Ich hätte auch nein gesagt. Was ist das für ein Job, den er da bekommen hat? Schon massiv einzureißen, zerstören, aber auch einpflanzen dann. Jeremia war wichtig. Er war wichtig für die Leute, die damals dann nach Babylonien geführt worden sind, entführt worden sind, verschleppt worden sind. Er war wichtig. Und er konnte nicht anders. Er musste dann diese Berufung auch für sich anerkennen. So, und jetzt ist die Frage auch einfach für uns. Wo sind wir gesandt? Wo sind wir beauftragt? Und da lese ich jetzt den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtabschnitt aus Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Es wird dann so sein, wie bei dem Mann. Wann dann? Davor geht es um die 10 Brautjungfern. Und letztlich geht es um das Thema, wann kommt Jesus wieder? Und da erzählt uns Jesus jetzt eine Beispielgeschichte. Es wird dann so sein, wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Talente, also das ist schon ein ziemlich hoher Betrag, Goldstücke. Einem anderen 2 und dem dritten 1, entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Und danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Goldstücken war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die 2 Goldstücke bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nichts riskieren wollte. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Goldstücke erhalten hatte, brachte 10 Goldstücke. Er sagte, Herr, 5 Goldstücke hast du mir gegeben, hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit den 2 Goldstücken. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit dem 1 Goldstück und erklärte, Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, was ich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Und ich hatte Angst, das Geld bei irgendwelchen Geschäften zu verlieren. Deshalb habe ich es sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du doch für ein Dummkopf. Wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Gewinn geht, hättest du doch mein Vermögen bei einer Bank angelegt. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Goldstücke hatte. Denn wer das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann man noch mehr anvertrauen, was er mehr, bis er mehr als genug hat. Wer aber mit wenigem nachlässig umgeht, dem wird man auch das noch nehmen. Und jetzt werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Immer wenn ich diesen Abschnitt lese, wird mir deutlich, warum ich früher immer um diesen Abschnitt einen Bogen gemacht habe. Weil da für mich so viel Fragen aufgetaucht sind. Jesus mit dieser Beispielgeschichte. Was ist es damit? Aber jetzt gehen wir erstmal zu diesen zwei, die da das Vermögen verdoppelt haben. Also, der eine mit den 5 Goldstücken oder Talenten und der andere mit dem 2 Talenten. Und der Herr kommt wieder und rechnet mit ihnen ab. Das betrifft die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Und er will den Jüngern deutlich machen, liebe Leute, ihr habt eine Aufgabe. Ihr seid berufen, ihr seid beauftragt. Und so sollten wir diese Geschichte auch für uns hören. Jedem wird etwas gegeben, gemäß dem, was an Fähigkeiten sichtbar war. Es geht um das Reich Gottes. Dass das Reich Gottes wächst, während Jesus als Irdischer nicht mehr da ist, als Auferstandener schon und durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Aber da sind wir, da stehen wir mittendrin. Er beauftragt, er beschenkt. Tja, und dann sollten auch wir gehen. Ich habe mich in dem Zusammenhang mal gefragt, warum bin ich eigentlich Pfarrer geworden? Das hat ja seine Geschichte. Was ist da eigentlich gewesen? Wer ist in meinem Leben da gewesen und hat für mich sozusagen Geschichte geschrieben, sodass ich dann beschlossen habe, Pfarrer zu werden und das Evangelium zu verkünden? Ich bin darüber sehr dankbar geworden. Ich will so ein bisschen was von mir persönlich erzählen. Ich war 15 Jahre alt. Da bin ich durch meine Schwester, die vor mir den Weg des Glaubens gegangen ist, mit meiner Mutter eingeladen worden zu einer Veranstaltung nach Mittersill in Österreich, 5 Tage, glaube ich, zu einer Veranstaltung, wo Hans Rohrbach eingeladen war. Hans Rohrbach war seinerzeit Präsident der Universität Mainz, Mathematiker, und der hat über den Schöpfungsbericht referiert. Und das hat mich gepackt als 15-Jähriger. Da habe ich gedacht, ein Mathematiker, der mathematisch gelernt hat zu denken, der redet über den Schöpfungsbericht. Ich habe seine Schriften gelesen zu neuzeitlichem Natur- und Weltverständnis und so weiter, seine Bücher. Und dann bin ich über diese Bücher zur Bibel gekommen. Und das war für mich unglaublich bedeutsam. Dann bin ich auf verschiedenen Freizeiten gewesen von einem Bibellehrer, Willi Salberg. Und Willi Salberg hatte die Begabung, den Heilsplan Gottes für uns Menschen sehr präsent zu machen, deutlich zu machen. Den Heilsplan Gottes für uns Menschen. Das war für mich wichtig. Und ich stelle mir vor, dass sozusagen Gott diesem Mann gesagt hat, du, da sitzt der Volker Nickel und du musst es dem so verklickern, dass er erfasst wird von dieser Botschaft, mein Heil gilt für diese Welt. Ja? Dann Klaus Vollmer. Viele kennen ihn möglicherweise, er hat ja auch ganze Vortragsreihen auch hier mal in Augsburg gehabt. Klaus Vollmer, der eine Begabung hatte, den Verstand anzusprechen. Den Verstand. Und einfach mal deutlich zu machen, dass man als Christ seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben muss, sondern dass es ein Denken gibt, ein frommes Denken, ein gutes Denken. Und er hat gesagt, wer nichts glaubt, der glaubt auch. Und hat so manches darlegen können, was für mich sehr wichtig war. Und ich denke mir, dass diesem Klaus Vollmer gesagt worden ist, du musst es dem Volker Nickel so verklickern, dass er das versteht. Dazu hast du die Begabung. Und dieser Begabung hat er sich gestellt. Ich sag's einfach jetzt mal so. Dieser Begabung hat er sich gestellt und ist nicht davongelaufen. Ernst Glede. Hab viel profitiert von seinen Vorträgen. Gründer der Kreuzbruderschaft. Einer von diesen lebt ja im Ökumenischen Lebenszentrum in Ottmering. Ist schon längere Zeit tot. Aber das war ein kantiger Typ. Es war so der einzige offizielle Evangelist in unserer Landeskirche im Amt für Gemeindedienst, ja. Und der hat es schon mal fertiggebracht, wenn er morgens Gottesdienst irgendwo in einer Gemeinde gehalten hat, dass er gesagt hat, heute wird an diesem Ort gesündigt. Und wir haben alle gehört, es wird gesündigt hier. Heute wird in Hochzoll hier gesündigt. Und dann hat er gesagt, jeder Platz, der nicht besetzt ist in der Kirche, ist ein Zeichen dafür, hier müsste einer sitzen und weil er nicht da sitzt, sündigt er. War ein kantiger Typ, war gar nicht so einfach. Ja, aber er hat manches wirklich so auf den Punkt gebracht. Aber heute sind die Leute in Urlaub und sitzen in Legnano am Meer und streamen den Gottesdienst. Also es ist alles okay. Ja. Oder Leonhard Gobbelt, Professor für Neues Testament, bei dem ich im zweiten Semester ein Hauptseminar gemacht habe. Taufe, Geist, neues Menschsein. Das war so faszinierend für mich. Das hat mich mein ganzes weiteres Studienleben begleitet. Er ist dann aus der S-Bahn heraus gestorben. Aber er hat eine Begabung gehabt, ja, das zu verbinden. Man sagt ja immer, die Theologie so atheistisch oder so. Er hat eine Begabung, er hat dann auch eine Theologie des Neuen Testaments geschrieben. Das ist faszinierend. Und ich stelle mir vor, dass diesem Mann von Gott der Auftrag gegeben worden ist. Da sitzt der Volker Nickel und viele anderen. Du musst das so den Leuten verklickern, was es bedeutet, dass ich Mensch wurde, ich Jesus. Und als er gestorben war, kam Oskar Kullmann für ein Semester nach München. Und Oskar Kullmann war Konzilsbegleiter, teilweise auch Berater und was weiß ich. Karl Barth hat von ihm gesagt, auf seinem Grabstein wird stehen, Freund von 5 Päpsten. Und er hat ein Buch geschrieben, Heil als Geschichte. Und nachdem er weg war, ich habe noch lange Zeit mit ihm dann Briefe ausgetauscht. Er hat mir Briefe geschrieben mit lieber Freund. Und dann ging es über das Gebet und wie auch immer. Und er hat mir von Papst Paul dem Siebten oder, nee, Papst Paul, mal, welcher war das? Ach, das ist ja auch wurscht, aber er hat mir so ein bisschen was erzählt, was diese Leute bewegt hat, ja. Und ich bin so froh, ihn gekannt zu haben. Und er hat wirklich eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und dann Rudolf Bohren und Manfred Salz in Erlangen und einer, der ganz wichtig wurde, war Wolfram Kopfermann. Hat jemand den Namen schon mal gehört? Wolfram Kopfermann war derjenige, der den Koordinierungsausschuss geleitet hat, lange der geistlichen Gemeindeerneuerung, die hieß damals noch anders, aber es war sie, war an einer Hauptkirche Pastor in Hamburg. Und er zusammen mit Herbert Mühlen hat eine Veranstaltung gemacht, die meine Frau und ich besucht haben, gerade an dem Punkt, wo ich als Vikar in die Gemeinde gehen sollte, dann wo mein Vikarjahr zu Ende war. Und er hat mir ein Bild von Kirche vermittelt, wie wichtig Kirche ist. Und dann ist er aus der Kirche ausgetreten. Das hat mich runtergezogen. Aber das, was er gesagt hat, diese Lehren und so weiter, das war für mich unglaublich bedeutsam. Wolfgang Kopfermann, Herbert Mühlen, Friedrich Aschoff, fällt etwas auf? Es sind lauter Männer gewesen. Keine Frau. Es waren nur Männer. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Nachteil ist. Also ich sehe es jetzt als Vorteil. Männer, denen Gott gesagt hat, du setzt deine Begabung ein. Ich sende dich, damit dieser Volker Nickel was kapiert. So sage ich es einfach mal. Es war nicht die Uroma, es war nicht die Oma, die Fromme. Es waren Männer. Und ich könnte jetzt noch diese Liste weitermachen. Männer, die sich ihrer Begabung gestellt haben, das Reich Gottes verkündigt haben und das so gemacht haben, dass Leute wie ich fasziniert worden sind. Und ich bin diesen Männern unglaublich dankbar. So, wer ist dafür zuständig, dass ihr heute da seid? Oder dass ihr am Stream seid und diesen Gottesdienst mitfeiert? Das kommt nicht von ungefähr. Dahinter stehen Menschen, die euch das Evangelium verklickert haben, die euch von Jesus erzählt haben, sodass ihr sagt, das ist eine wichtige Botschaft, das ist etwas, was zu meinem Leben gehört und mein Leben reicher macht. Jawohl. Und denkt mal über diese Menschen nach. Und dann werdet ihr dankbar, schätze ich mal. Vielleicht gab es auch Menschen, die schwierig für euch waren dazwischen. Die das Evangelium möglicherweise so gelebt haben, dass ihr sagt, nee, so möchte ich es nicht. Kann auch sein. Aber ich denke, dass andere Menschen da waren, die so wichtig für euch waren und euch das Evangelium nahegebracht haben, dass ihr sagen könnt, ja, das war super. Da habe ich etwas entdeckt von diesem Jesus, in dem Gott Mensch wurde. So, und jetzt kommen wir zu dem dritten Typen da. Was ist das für einer? Das ist derjenige, der überhaupt nicht begriffen hat, wer dieser Herr, der ihn aussendet, ist. Dieser dritte Typ gehört zu den Menschen, die es auch heute gibt und die die ganze Sache von Gott so von außen betrachten und keine innere Beziehung zu Gott haben. Die geneigt sind zu sagen, warst du in Auschwitz lieb, lieber Gott? In der Literatur gibt es diesen Satz. Warst du in Auschwitz lieb, lieber Gott? Als dieser Besoffene eine Mutter von 4 Kindern über den Haufen gefahren hat, warst du auch da? Man kann ja diese Frage stellen. Und ein bisschen christlich will man schon sein. Was nicht grau ist, ist gräulich. Was nicht Christ ist, ist christlich. Ja, so ein bisschen christlich will man schon sein. Und konservativ ist ja notwendig, ja. So. Und auch die Kirche noch, so die Institution der Liebe, ist alles gut, ja. Und man lässt natürlich seine Kinder, man hat nichts dagegen, wenn die in den Religionsunterricht gehen. Und man lässt sich auch kirchlich trauen, weil die Partner oder der Partner, die Partnerin oder der Partner das will, ja. Aber man schaut so von außen hin. aber ist mit dem Herzen überhaupt nicht dabei. Und solche Menschen gibt es zuhauf, auch heute. Und das sind die dritten Typen, die keine Beziehung haben zu Gott und erst mal erwarten, wenn du glauben willst, dann zeig uns auch, dass Glauben berechtigt ist, Gott. Dann zeig doch dich erst mal. Dann mach doch irgendwelche Wunder. Und wie auch immer, es sind ja auch Dinge, die wir im Neuen Testament auch lesen können. Mach doch erst mal. Mach doch erst mal, dann will ich. Das sind die dritten Typen, von denen Jesus hier in der Beispielgeschichte nicht sehr positiv redet. Aber ich schätze, dass wir jetzt hier zu diesen dritten Typen nicht gehören. Jesus geht es darum, dass sein Reich wächst. Er wusste genau, er wird wiederkommen. Und die Leute damals haben gefragt, wann er wiederkommt und so weiter. Und er hat gesagt, er weiß es nicht, er selbst weiß es nicht. Aber er wird wiederkommen. Wir bekennen es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis. Er wird einmal wiederkommen. Und in dieser Zeit braucht er Menschen, die ihre Begabungen einsetzen. Ihre Begabungen und damit auch verbunden Beauftragungen. Nun möchte ich an der Stelle noch etwas sagen, dass es, mir war das auch mal so gegangen, dass ich gedacht habe, na gut, was habe ich schon für Begabungen? Andere sind da viel mehr gesegnet worden mit Begabung wie ich. Und man hat sich auf einmal runtergezogen und ich will sagen, nein. Jeder von uns ist bedacht worden von Begabungen. Vor kurzem war Christian Schwarz im Gebetshaus. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Man konnte auch über Stream das mitbekommen. Christian Schwarz ist ein Gemeindeaufbautheoretiker und Praktiker. Und das, was er geschrieben hat und so mit vielen Tabellen und sowas, das ist sehr hilfreich. Und Christian Schwarz hat einen Gabentest entwickelt. Ich glaube, in Friedberg haben wir den nicht gemacht, den haben wir gemacht in Friedberg, ja. Also einen Gabentest mit Fragebogen und so weiter, miteinander im Gespräch sein, um auf die Spur zu kommen dessen, was Gott mir als Begabung gegeben hat. Denn wenn ich weiß, welche Begabung ich habe, kann ich sie auch einsetzen, kann ich sie mit Freude einsetzen. Wenn ich dauernd unter Druck stehe und sage, ich müsste eigentlich etwas tun, aber ich habe dazu gar nicht die Begabung, dann ist das gar nicht so einfach. Christian Schwarz hat herausgefunden, dass es 24 verschiedene Gaben des Heiligen Geistes gibt. 24 verschiedene. Wir denken ja, Menschenskinder, jemand, der evangelistisch da drauf ist und was weiß ich und so weiter. Das ist ja so toll und ich bin das nicht und ich würde es gerne sein und was weiß ich und so. Über diesen Gabentest kann man dem auf die Spur kommen. Was ist es, was Gott mir gegeben hat? Zum Beispiel die Gastfreundschaft ist eine Begabung des Heiligen Geistes, wenn ich sie ausübe, damit Gott verherrlicht wird. Die hirtliche Begabung, um einen Menschen zu stärken, um zuzuhören, wie es ihm geht und in Kontakt mit dem Heiligen Geist zu sein, was soll ich jetzt diesem Menschen sagen, dass sein Leben gut weitergeht. Es ist eine Begabung des Heiligen Geistes. Konflikte. Ein Mensch hat die Begabung wirklich, sich in Konflikte hineinzustellen und Parteien zu helfen, dass sie wieder miteinander klarkommen. Es ist Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe der Lehre ist natürlich Gabe des Heiligen Geistes. Aber es gibt 24 ganz verschiedene Begabungen. Und wenn man denen auf die Spur kommt, dann ist das für das Reich Gottes unglaublich wichtig. Und dann muss man, wenn man das erkannt hat, was, was, was Gott einem gegeben hat, muss man nicht neidisch sein auf den anderen, der halt andere Begabungen hat, aber vermeintlich größere Begabungen. Da denke ich an Peter Wegner. Er war Gemeindeaufbau-Fachmann in Amerika an der Universität. Und der hat mal gesagt bei einem Kongress, ich wäre so gerne ein Billy Graham gewesen. In Südkorea vor 200.000 Leuten zu stehen und Jesus zu verkündigen, wow, das wär's gewesen. Nein, hat er gesagt. Ich habe festgestellt, dass ich am effektivsten arbeite mit 12 Leuten an der Universität, mit 12 Leuten. Mehr sind von übel für mich. Mit 12 Leuten, dann bin ich am effektivsten. Also nicht Billy Graham sein, nicht die 200.000 Leute haben, sondern die 12 an der Universität. Und wenn man dann erkannt hat, dass man diese Begabung hat, kann man getrost das andere, was man eigentlich sein wollte oder wie auch immer, was sein müsste, nebenan stellen und sagen, Gott sei Dank, diese Begabung habe ich nicht. Gott sei Dank. Und sich der Begabung widmen, die man hat. Man muss rauskommen. Ich weiß, ich habe dir mal so ein Glaubensgabentestseminar gemacht, hier auch so. Ja, das ist schon etwas Tolles. Und so hat jeder so seine Begabung. Der eine ist wirklich Evangelist, der andere ist wirklich Lehrer, der dritte ist wirklich Hirte, der vierte ist wirklich gastfreundlich, der fünfte hat was weiß ich. Es gibt unglaublich viele Begabungen. Und wenn man die dann einsetzt, dann tut man es auch mit Freude und ist Gott dankbar dafür. Also das ist das, wo jeder von euch auch gerufen ist. Und wo jeder dann auch vielleicht, wenn er an dem Punkt ist, wo er sagt, also ich bin da noch nicht so ganz dahinter gekommen, ja auch den Pfarrer oder irgendjemand in der Gemeinde aufsuchen kann, sagen, können wir nicht dem auf die Spur kommen, was nun wirklich meine Begabung ist, denn ich möchte so gerne für das Reich Gottes da sein. Liebe Leute, ihr gehört zu den ersten beiden Typen, denke ich mal. Die dritten Typen sind jetzt nicht hier. Und deshalb will ich auch an der Stelle schließen und nicht weiter auch über den dritten reden, sondern euch einfach einen guten Weg wünschen, mit euch selbst an der Stelle klarzukommen. Gott ist für euch und mit euch. Amen.